Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Lady Gaga, schrill, schräg, dada. Heute ist die Pop-Ikone nach Berlin zu ihren ersten von zwei Konzerten gekommen. Die Karten waren in wenigen Minuten verkauft. Das Konzert läuft noch. Wir werden darüber im Laufe unserer Sendung sprechen. Auch ein anderer Star wird uns beschäftigen. Zumindest seit heute ist er das. Ein Star, der französische Schriftsteller Laurent Mauvignier. Er ist der diesjährige Goncourt-Preisträger. Gleich mehr über ihn und seinen Roman La Maison Vide, das leere Haus. Es kann Themen geben, die einen von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter begleiten, die einem zum Nachdenken bringen, vielleicht zum Grübeln, vielleicht zum Rätseln. Genau das ist dem französischen Schriftsteller Laurent Mauvignier geschehen. Deshalb hat er einen Roman geschrieben, mit dem er die Geschichte fixieren wollte, die ihn seit seiner Kindheit beschäftigt. La Maison Vide, so heißt sein Roman, das leere Haus. Jetzt bekommt Mauvignier dafür den Prix Goncourt, den prestigeträchtigsten französischen Literaturpreis. Seit 1903 wird er vergeben. Aus Paris, Kai Rienecker.
Wie es die Tradition der Akademie Goncourt seit über 100 Jahren will, kamen die 10 Jurymitglieder im Pariser Restaurant Drouant zusammen. Sie brauchten nur eine Abstimmungsrunde. Dann verkündete Jurypräsident Philippe Claudel auf einer Treppe im Restaurant den Namen des diesjährigen Trägers des wichtigsten französischen Literaturpreises.
Du 123e Prix Goncourt, qui a été attribué au premier tour de scrutin à Laurent Mauvignier pour La Maison Vide.
Beifall im Restaurant Drouant in Paris für den neuen Preisträger Laurent Mauvignier und sein Buch La Maison Vide. Laurent Mauvignier ging als Favorit in die letzte Runde des Prix Goncourt. Die Zeitung Le Monde hatte sein neues Buch schon mit einem ersten Preis ausgezeichnet. Le Figaro bezeichnete das Werk sogar als einen der größten Romane des 21. Jahrhunderts von einem Autor auf dem Höhepunkt seines literarischen Schaffens. Für Laurent Mauvignier ist der Prix Goncourt nach 25 Jahren als Schriftsteller in Frankreich der erste große Literaturpreis. Die Reaktion des 58-jährigen Preisträgers. Freude, Freude und Erstaunen. Überhaupt bin ich über dieses Buch erstaunt, seit es erschienen ist. La Maison Vide, das leere Haus von Laurent Mauvignier, ist eine französische Familiensaga auf rund 750 Paperback-Seiten und in 82 Kapiteln. Sie reicht von der napoleonischen Zeit bis in die Gegenwart und spielt an einem imaginären Ort, der dem Heimatdorf Mauvignés in der Touraine gleicht, wie auch schon in vorherigen Romanen. Die Handlung beginnt in einem alten, lange verschlossenen Haus, das wie eingefroren in der Zeit wirkt. Der Erzähler sucht darin eine verschwundene Medaille eines Vorfahren. Das Haus ist voller Relikte, Symbole einer fragmentierten Erinnerung. Der Roman thematisiert Geheimnisse, Tabus und Nichtgesagtes. Er habe den Roman geschrieben, so Laurent Mauvignier, weil er fast nichts über seine Familiengeschichte wusste. Deswegen habe er eine maßgeschneiderte Geschichte erfinden müssen, die auf realen Fakten und Personen basiere, aber so lückenhaft sei, dass er diesen Familiengeschichten eine fiktive Welt geben müsse. Der neue Goncourt-Preisträger Laurent Mauvignier.
Ce roman, il fait partie de ces livres qu'on a envie d'écrire avant même d'être écrivain, quoi.
Dieser Roman gehört zu den Büchern, die man schreiben möchte, noch bevor man überhaupt Schriftsteller ist. Seit ich ein Kind war, trage ich das Buch in mir. Meine Mutter erzählte mir die Geschichte meiner Großmutter, der man nach der Befreiung Frankreichs von den Nazis die Haare geschoren hat, und von meinem Vater, der das als Kind mit ansehen musste und sich später umgebracht hat, als ich 16 Jahre alt war. Diese Bilder haben mich so verfolgt, und ich glaube, deshalb bin ich Schriftsteller geworden. Das erste Buch Mauvignier erschien 1999 ebenfalls im Verlag Edition de Minuit. Laurent Mauvignier's nun ausgezeichnetes Buch La Maison Vide ist in Frankreich bereits auf den Bestsellerlisten. Jetzt darf es im Buchhandel mit dem roten Umschlag des Prix Goncourt und der Aussicht auf eine 500.000 zusätzlich verkaufter Exemplare angeboten werden. Die jedes Jahr Ausgezeichneten können deswegen gut verschmerzen, dass der Preis selbst nur mit einem symbolischen Scheck in Höhe von 10 € dotiert ist. Die deutsche Übersetzung von La Maison Vide ist noch nicht erhältlich, wird nun aber sicher nicht lange auf sich warten lassen.
Aus Paris, Kai Rienecker. 58 Jahre ist er alt, Laurent Mauvignier. Wir wollen den Autor und seinen preisgekrönten Roman jetzt etwas genauer kennenlernen. Und zu mir ins Studio gekommen ist die Literaturkritikerin Annabel Hirsch. Frau Hirsch, schönen guten Abend.
Guten Abend.
5 KandidatInnen standen auf der Liste. Die französischen Medien hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Mauvignier und Emmanuel Carrère und dessen Roman Colcose prognostiziert. Doch Carrère bekam keine einzige Stimme der Jury. Warum lagen die Medien dermaßen daneben? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Naja, ich weiß auch gar nicht, ob sie wirklich so sehr daneben lagen. Carrère ist jetzt schon zum vierten Mal nominiert für einen Roman. Er hat allerdings auch schon den Prix Renaudot gewonnen, was ja der zweite wichtigste Preis ist. Und die Jury des Goncourt hat bei Carrère immer die Schwierigkeit, dass sie sagen, seine Bücher seien ja keine Romane, sondern Autofiktion. In dem Fall hat sie das offensichtlich nicht gestört. Aber Carrère hat eben schon diese sehr starke und sehr große Leserschaft. Und ich glaube, dass der Prix Goncourt natürlich auch immer dafür da ist, Autoren an ein breiteres Publikum zu bringen. Und das ist bei Laurent Mauvignier eben noch nicht der Fall, auch wenn er schon bekannt ist in Frankreich, aber vielleicht in etwas nischigeren Kreisen. Und dieses Kopf-an-Kopf-Rennen war aber tatsächlich, glaube ich, sehr interessant, auch eben für den Verkauf, weil jetzt, auch wenn Mauvignier gewonnen hat, sicher alle wissen wollen, was bei Carrère stattgefunden hat und eben auch nochmal kommentieren wollen werden, wer denn nun der beste Sieger ist.
Also beide Romane, Kolkhoze und La Maison Vide, zeichnen eine Familiengeschichte nach. Beide beleuchten auch Frauenschicksale des 20. Jahrhunderts. Worin ähneln sich diese beiden Bücher? Worin unterscheiden die sich, Frau Hirsch?
Also das ist eben sehr interessant auch in dieser Rentrée littéraire, dass die gesamte Rentrée sehr dominiert wird von Familiengeschichten. Sehr viele Autoren haben sich der Geschichte ihrer Väter, ihrer Mütter, ihrer Großmütter gewidmet. Und in dem Fall dieser beiden Bücher ist es eben so, Emmanuel Carrère hat natürlich diese extrem wiedererkennbare Stimme, die sehr stark ist und eben auch sehr präsent. Das ist wirklich eine ganz klare Autofiktion. Er erzählt uns die Geschichte seiner Mutter, Hélène Carrère-Dancausse, die in Frankreich auch sehr bekannt ist, weil sie die Präsidentin der Académie Française war. Und das ist eine Reise quasi durchs 20. Jahrhundert von Russland, Georgien, Italien, Frankreich. Und der Unterschied liegt vielleicht vor allem darin, also eben zum einen in der Stimme von Carrère, die sehr präsent ist, die ganze Zeit, der neben uns sitzt quasi und uns das erzählt. Wir haben wirklich geniale Erzähler, finde ich. Bei Mauvignier, der nimmt sich viel mehr zurück aus dieser Geschichte. Also er guckt von viel weiter auf diese Geschichte raus. Ich finde, es hat was von eigentlich so einem klassischen Roman des 19. Jahrhunderts, Zola oder Balzac. Er guckt seine Figuren an und ja, ist eben diskreter als Erzähler, aber erzählt natürlich auch eine Geschichte, die viel territorialer ist auf eine Art, also die an einem Ort, in einem Haus diesen Frauen folgt.
Dann lassen Sie uns mal über dieses Haus sprechen. Es geht in diesem Roman La Maison Vide um ein Haus, in dem ja Mauvignés Familie über mehrere Generationen hinweg gelebt hat. Ganz wichtig, in diesem Haus ist ein Klavier. Was hat es denn mit diesem Instrument auf sich?
Ja, dieses Klavier ist eigentlich zentral für diese ganze Geschichte, obwohl man meinen könnte, es ist ein Detail. Dieses Klavier ist auf eine Art repräsentativ für der Traum oder der zerbrochene Traum einer Frau. In dem Buch wird es auch immer wieder als der Sarg, also dieses schwarze Klavier ist wie der Sarg ihrer Träume. Diese Frau, die geträumt hat und leider eben nur sehr kurz, ist die Urgroßmutter von Laurent Mauvignier, Marie-Ernestine. Die Figuren haben ganz besondere Namen, die eigentlich aus einem Proust-Roman kommen könnten. Sie heißt sogar Proust mit Nachnamen. Und diese Frau wurde zu Ende des 19. Jahrhunderts ins Kloster gebracht oder war auf einer Nonnenschule, hat eine Erziehung genossen. Man hat sie darin eigentlich auch ermutigt, Klavier zu spielen. Sie war wahnsinnig talentiert und sie hatte die Hoffnung, sie könnte aufs Conservatoire de Paris gehen und vielleicht Pianistin werden und eben diesem Ort und dieser Familie, die zwar Gutsbesitzer waren, aber eben doch dort auf dem Land lebten, entkommen. Und an dem Tag, an dem man ihr dieses Klavier schenkt, sagt man ja auch, du wirst den Bauernjungen heiraten. Und eigentlich beginnt mit diesem Klavier und eben mit dieser Hochzeit die Frustration, die sich dann natürlich auch weiter vererben wird oder die einen Einfluss haben wird auf das Schicksal von Marguerite, von der Tochter von Marie-Ernestine. Und was, finde ich, sehr stark ist, wie Laurent Mauvignier beschreibt, dass es gar nicht unbedingt ist, dass dieser Traum sich nicht verwirklicht, was so schlimm ist, sondern dass sie sich dafür schämt, dass sie geträumt hat. Also auf eine Art ist wirklich diese Scham, gedacht zu haben, dass sie ein anderes Leben haben kann, extrem stark und wird sich eben weiterziehen. Und es ist ja auch gerade ein Trend, dass man über so transgenerationales Trauma schreibt. Ich finde, dass er es sehr gut macht im Sinne, dass er eben zeigt, was seinem Vater widerfahren ist oder dass sein Vater Suizid begangen hat, ist eben auch ein Ergebnis dieser Geschichte dieser Frauen. Also dass dieser Frust der Frauen sich nicht nur auf die Frauen überträgt, sondern natürlich auch auf deren Söhne und auf das Leben, das sie führen können.
Sie hatten die potenzielle Leserschaft, Frau Hirsch, dieses Romans schon angesprochen. Der Präsident der Jury, Philippe Claudel, er hat gesagt, der Autor könne mit seinem Roman viele Menschen berühren, die Literatur solle populär sein. Und die Kritiker, ein bisschen anderen Akzent haben die gesetzt, die haben gejubelt, mit dem Autor werde Literatur ausgezeichnet. Große Literatur ist damit natürlich gemeint. Wie ist das denn zu verstehen? Ist es sowas wie ein Widerspruch? Was zeichnet denn seinen Stil aus?
Ja, also es war ein bisschen lustig, weil als man Philippe Claudel danach gefragt hat, hat er gesagt, naja, wir zeichnen eigentlich immer Literatur aus, das ist so die Idee unseres Preises. Aber es stimmt natürlich, dass vor 2 Jahren zum Beispiel war ein viel populärerer Autor prämiert worden. Und in dem Fall von Mauvignier ist es zwar ein Buch, das man trotz der 750 Seiten, was ja auch eher ungewöhnlich ist beim Prix Goncourt, weil es geht ja darum trotzdem, dass die Bücher sich gut verkaufen und 750 Seiten würde vielleicht manche Leute zurückschrecken, aber es liest sich wahnsinnig flüssig und wahnsinnig schnell, also hat eine sehr mitreißende Sprache, sehr lange Sätze, die so fließen, was sehr Poetisches. Und ich glaube, dass das Buch sehr viele Leute berühren kann oder mitnehmen kann, weil man wirklich, wenn man das liest, und ich glaube, dass man gar nicht unbedingt eine französische Familie dafür haben muss, das Gefühl hat, dieses Haus ist das Haus meiner Familie, diese Frauen sind die Frauen meiner Familie.
Die kenne ich.
Ich habe die ganze Zeit an meine Großmutter gedacht, an die Mutter meines Mannes. Das sind wirklich Schicksale und Gedanken, die einfach sehr stark sind. Was auch sehr interessant ist, zum Beispiel, er hinterfragt sehr stark diese Figur des Helden, die ja in Frankreich zum Beispiel sehr hochgehalten wurde nach dem Zweiten Weltkrieg und auch nach dem Ersten. Und wie sich natürlich auch die Generation danach an dieser vermeintlichen Heldenhaftigkeit, die vielleicht auch gar nicht auf der Realität fußt, messen müssen und daran auch zerbrechen.
Laurent Mauvignier, er hat in den vergangenen 25 Jahren 12 Romane veröffentlicht und zahlreiche Theaterstücke auch. Er ist in Frankreich zwar ein angesehener Autor, trotzdem scheint er ja eine eher zurückhaltende, diskrete Figur zu sein in der Literaturszene. Was erwartet ihn nun mit diesem Preis? Der ganz große Rummel?
Wahrscheinlich, ja. Mohamed Bougassar, der vor 3 Jahren den Preis gewonnen hat, hat gesagt, ich werde jetzt die Miss France der Literatur, was auch tatsächlich so ein bisschen stimmt. Also meistens hat der Prix Goncourt zum einen den Effekt, dass man wahnsinnig viele Bücher verkauft. Ich glaube, Laurent Mauvignier ist jetzt schon bei 60.000, also hat er schon ein paar verkauft, aber es wird sich wahrscheinlich verdoppeln mindestens. Man hat sehr viele Übersetzungen natürlich und wird schon eine Tour absolvieren müssen. Er hat aber auch gesagt, dass er, obwohl er eben schon so viele Romane veröffentlicht hat, bei dem Roman das Gefühl hat, sei der allererste. Dass die Leserschaft auf den Roman eben ganz besonders reagiert mit sehr viel Liebe und Emphase. Und das für ihn jetzt schon eigentlich was ganz Neues ist, auch vor dem Prix Goncourt.
Laurent Mauvignier und sein Roman La Maison Vide, in diesem Jahr mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Annabelle Hirsch hat uns das Buch und den Autor vorgestellt und literarisch auch eingeordnet. Frau Hirsch, Dankeschön.
Dankeschön.
Im Bund und in den Ländern sind die Mittel gegen Antisemitismus massiv aufgestockt worden. Allein die Kulturverwaltung im Land Berlin hat im vergangenen und in diesem Jahr jeweils 10 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Wer das Geld warum erhalten hat, darüber ist jetzt ein Streit entbrannt, hat doch die Opposition interne Vermerke und E-Mails veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass Teile des Geldes nach Gutsherrenart vergeben worden sind. Der Berliner Tagesspiegel hat zuerst darüber berichtet. Claudia van Laak aus dem Berliner Landesstudio hat die Vorgänge recherchiert. Frau van Laak, der Vorwurf ist ja gravierend, Geld nach Gutsherrenart auszugeben, zu vergeben. Worum geht es genau?
Ja, vielleicht erkläre ich noch mal kurz, wie wird normalerweise Geld vergeben? Also Fördergelder an Künstlerinnen, an Künstler, an Kulturinstitutionen. Da gibt es normalerweise Förderrichtlinien. Dann gibt es Aufrufe zum Einreichen von Anträgen, Jurys, die diese Anträge prüfen. Also das ist oft ein sehr bürokratischer, langwieriger Prozess. Und ich kenne viele Künstlerinnen und Künstler, auch Kulturinstitutionen, die klagen genau darüber. Und in diesem Fall soll es eben ganz anders gelaufen sein. Es geht um 3,4 Millionen Euro und die liefen in der Berliner Kulturverwaltung unter einer besonderen Überschrift, die lautete Projekte von besonderer politischer Bedeutung. Und da heißt es jetzt, die sollen fachlich eben gar nicht geprüft worden sein, sondern das Geld wurde mehr oder weniger freihändig vergeben. Und da sollen zwei CDU-Abgeordnete Einfluss genommen haben darauf. Die Fachverwaltung, also die Leute, die in der Kulturverwaltung sitzen, die haben wohl versucht, sich dagegen zu wehren. Dann hat es aber Anweisungen der Hausleitung gegeben. Und da gibt es eine Menge von Dokumenten und auch E-Mails, die konnte ich einsehen und die, ich glaube, die belegen das.
Die Hausleitung, also letztendlich der Kultursenator Joe Cialo. Was sprach denn aus Sicht dieser Fachleute jetzt gegen die Vergabe der Mittel?
Naja, da sollen zum Beispiel Projekte Mittel aus diesem Fonds gegen Antisemitismus erhalten haben, die überhaupt gar keinen Antrag gestellt haben. Und dann soll es andere Anträge gegeben haben, die waren lückenhaft, fehlerhaft. Dann andere Institutionen, die keine ordentlichen Geschäftsführung nachweisen konnten. Und dann ist es normalerweise üblich, dass diese Institutionen und Projekte nicht hundertprozentig gefördert werden, sondern die müssen einen Eigenanteil leisten. Und damit will man eben sicherstellen, dass es sich da um stabile Institutionen handelt. Und in diesem Fall soll es nicht so gehandhabt worden sein. Diesen Eigenanteil, auf den soll man verzichtet haben. Und die Opposition, die bewertet das jetzt insgesamt so: massive Verstöße gegen das Haushaltsrecht. Da seien eben Millionen im Hinterzimmer verteilt worden.
Die ganz entscheidende Frage ist natürlich, wer ist da letztendlich dafür verantwortlich?
Ja, der zuständige Kultursenator, Sie haben es gesagt, der hieß Joe Cialo, CDU. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere, kurzzeitig war er als Staatsminister für Kultur im Gespräch, hätte wohl gerne im Kabinett Merz gesessen, ist dann aber zurückgetreten, nach seinem Rücktritt wieder zurückgekehrt in seinen ursprünglichen Job als Musikmanager. Nachfolgerin Sarah Wedel-Wilson, sie war zuvor Staatssekretärin und, so heißt es, sie soll diese Praxis ihres Vorgängers weitergeführt haben.
Wie reagieren denn jetzt die Beschuldigten, also die Kulturverwaltung dann auch und die CDU-Abgeordneten?
Also CDU-Fraktionschef Dirk Stettner hat sich geäußert, gerade eben im RBB. Er ist dann nicht auf die einzelnen Vorwürfe eingegangen. Er hat so ein bisschen versucht, die Diskussion in eine andere Richtung zu lenken. Und er sagte, wir sorgen dafür, dass Antisemitismus in Berlin bekämpft wird. Also das hört sich so ein bisschen an, wie wenn es um die Bekämpfung von Antisemitismus geht, dann sollte man vielleicht keine kritischen Fragen stellen. Anders die Kulturverwaltung. Von dort heißt es, wir nehmen das sehr ernst und die Kultursenatorin handelt jetzt. Sie schaltet den Landesrechnungshof ein und sie bittet ihn um eine Prüfung.
Ihr Fazit, Frau van Laak, wie schätzen Sie das ein? Ist das tatsächlich ein Skandal oder wird da von der Opposition ein bisschen sehr viel Wind gemacht?
Also ich glaube, wenn wir nicht im Vorwahlkampf wären, und das sind wir im Moment, dann würde die Opposition da nicht so eine große Welle machen. Die wollen wahrscheinlich morgen auch einen Untersuchungsausschuss fordern. Andererseits, wenn man daran denkt, gerade bei der Kultur wird ja immer jeder Euro dreimal umgedreht und wir haben auch wieder im nächsten Jahr Einsparungen im Kulturhaushalt, dann kann man schon verlangen, dass da transparent gehandelt wird und dass das Geld eben so ausgegeben wird, dass es am Ende auch das erreicht, wofür es ausgegeben wird und dass eben nicht Abgeordnete einfach so, weil sie aus persönlichen Vorlieben bestimmte Projekte bevorzugen, da zum Zuge kommen.
Und dass eben nicht gegen die Landeshaushaltsverordnung verstoßen wird. Geld verteilen
so ist es,
nach
genau.
Gutsherrenart. Die Berliner CDU ist tatsächlich in Erklärungsnot, wie der Berliner Tagesspiegel geschrieben hat. Claudia van Laak hat uns mit ihrer Recherche die Hintergründe erläutert. Frau van Laak, Dankeschön, guten Abend.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In New York wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Als Favorit gilt der Demokrat Mamdani. Sollte der 34-Jährige gewinnen, wäre er der erste bekennende Muslim in dem Amt. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann sagte im Deutschlandfunk, Mamdani sei auch Falschinformationen ausgesetzt.
Es wird behauptet, weil er Muslim ist, wäre er ein Radikaler, er wäre anti-Israel, er wäre ein Antisemit. Es wird auch behauptet, er wäre Kommunist, er würde die Reichen enteignen wollen. Das ist alles gesteuerte Fehlinformation. Es wird viel Geld ausgegeben für sehr problematische Clips und Anzeigen gegen Mandani. Aber das hat alles, wie man sieht, nicht wirklich eine Chance. Er reitet auf einer breiten Welle der Unterstützung.
Der Schriftsteller Daniel Kehlmann. Zuletzt hatte US-Präsident Trump der Stadt New York damit gedroht, die Bundesmittel auf die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeträge zu kürzen, falls Mamdani gewinnen sollte. In die Diskussion um die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest, kurz ESC, hat sich Kulturstaatsminister Wolfram Weimer eingeschaltet. Er warnte die europäischen Fernsehsender davor, Israel von dem Musikwettbewerb auszuschließen. Wenn Europas Sender anfingen, Künstler nach ihrer Herkunft auszusortieren, ginge die Idee verloren, auf die Europa gegründet sei. Die Europäische Rundfunkunion will im Dezember darüber abstimmen, ob Israel am ESC teilnehmen darf. Zuvor hatten mehrere Länder, darunter Spanien, Irland und die Niederlande, mit einem Boykott gedroht, falls Israel teilnimmt. Andere Länder, darunter Deutschland, sprachen sich gegen einen Ausschluss aus. Der ESC wird 2026 in Wien ausgetragen. An dem Musikwettbewerb nehmen üblicherweise mehr als 35 Länder teil. Der Premio Cervantes ist die höchste Auszeichnung der spanischsprachigen Literatur. In diesem Jahr geht er an den mexikanischen Schriftsteller Gonzalo Celorio. Das gab das spanische Kulturministerium bekannt. Celorio werde für sein außergewöhnliches literarisches Werk geehrt, das tiefgründig und der hispanischen Kultur verpflichtet sei. Gonzalo Celorio gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen Essayisten und Erzählern Mexikos. Sein Werk zeichnet ein melancholischer Blick auf die Erinnerung aus. Der Cervantes-Preis ist mit 125.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet traditionell an der Universität von Alcalá de Henares statt. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Autoren wie Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Jorge Luis Borges und Camilo José Cela. Vom Hochzeitskleid bis zum transparenten Regenmantel. Der Buckingham Palace zeigt 2026 die bislang größte Ausstellung der Kleidung der verstorbenen Königin Elisabeth II. Unter den 200 Exponaten werden ihre prunkvolle Krönungsrobe sein, aber auch die privaten Kleider der Königin. Bekannt war Elisabeth II. Für kräftige Farben und einen konservativen Stil. Ihre Garderobe sei eines der bedeutendsten Archive der modernen Modegeschichte, sagte der Modedesigner Christopher Kane, dessen von der Monarchin inspirierte Werke ebenfalls zu sehen sind. Die Kleider böten für Designer und Studierende eine Meisterklasse in Silhouette, Schnitt, Wiederholung, Symbolik und Zurückhaltung. Queen Elizabeth II, Her Life in Style, wird von April bis Oktober im Buckingham Palace gezeigt.
Lady Gaga Superstar, die Hip-Hop-Ikone, ist ein Gesamtkunstwerk. Ihre Aufmachung meist spektakulär, mal kreuzt sie mit einem pelzigen Trichterkopfschmuck auf, mal mit langer schwarzer Robe und Schnurrbart. Immer schrill, schräg, Dada, eben Lady Gaga. In den vergangenen Jahren ist sie auch mit einigen künstlerisch anspruchsvollen, kommerziell allerdings meist gefloppten Projekten aufgefallen, zum Beispiel als Jazz-Sängerin an der Seite von Tony Bennett. Auch als Schauspielerin hat sie sich versucht, mit mal mehr, mal weniger Erfolg. Zum ersten Mal seit 2022 ist sie jetzt wieder in Deutschland zu zwei Konzerten in Berlin. Welche Performance sie heute Abend hingelegt hat, das wird uns nun Laura Ewert sagen, die nun live am Telefon zugeschaltet ist. Frau Ewert, hallo, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Es gibt die Dance-Pop-Musikerin, die Jazz-Sängerin mit Ausflügen in Country- und Soul-Gefilde. Welche Lady Gaga haben Sie denn heute Abend erlebt?
Die allerbeste, muss ich sagen. Ich muss kurz überlegen, ob ich als Kritikerin spreche oder als Fan. Als Fan kann ich sagen, ich habe das beste Konzert meines Lebens erlebt gerade. Mhm. Und als Kritikerin, ich glaube fast auch. Denn wir haben einen Abend erlebt, in dem Lady Gaga es schafft, all ihre Rollen zu vereinen. Es war ein Theaterstück, aber in Form eines Popkonzerts in vier verschiedenen Akten. Man hat das vorher im Internet schon ein bisschen gesehen, wie das Bühnenbild aussieht. Man sieht Lady Gaga in einem roten Kleid, was so groß ist, dass es wie so eine Art rüberreicht bei einer Art Haus oder Iglo oder wie auch immer, wo sie so drüber steht und darunter kommen die Tänzer raus. Und es gab eigentlich wirklich nur wahnsinnig gute Bilder, Stoffbahnen, Kleider, Tänzer. Es war ein Rausch der Popmusik, wie es besser kaum sein kann.
Lady Gaga, sie ist ja ein Superstar, sie ist aber auch Mainstream. Doch sie ist mit keinem anderen Star zu vergleichen. Frau Ewert, wie würden Sie denn sie einordnen? Was fasziniert Sie an der Lady?
An Lady Gaga fasziniert vor allem die Imperfektion. Also wir haben das bei Taylor Swift oder bei Beyoncé. Die sind eigentlich immer perfekt und perfekt durchinszeniert und durcherzählt. Bei Lady Gaga war das seit jeher eine weiterlaufende Erzählung und aber auch immer so ein bisschen, sie war so durchschnittlich hübsch, aber nicht zu hübsch. Sie ist eher schlau, sie ist auch einfach sehr gut. Sie ist gut im Gesang, sie ist gut in ihren Instrumenten, sie spielt Klavier, sie spielt Gitarre. Man hat bei ihr oft das Gefühl, dass sie so die Rolle des Popstars eigentlich eher so spielt wie in so einem Kabarett. Also wie so eine Kunststudentin, die sich am Anfang überlegt hat, naja, dann werde ich halt Popstar. Und das macht sie wahnsinnig gut. Und das Tolle ist, dass es so eine Art ironische Distanz zulässt, wo man dieses Treiben fasziniert beobachten kann. Also wo man sich als Lady Gaga-Fan gar nicht so sehr auflösen muss und wie bei Taylor Swift oder so alles auswendig kennen muss und der Swiftie ist und so weiter. Bei Lady Gaga kann man, man kann selbst auch Künstler sein und trotzdem das wahnsinnig gut finden. Sie hat einfach so einen Kunstanspruch, den man zum Beispiel schon in dem Song, ich sag's jetzt mal, Scheiße von 2002 gehört hat, wo sie so eine Art Fantasiedeutsch singt. Und ich finde, in diesem Song, den sie heute Abend gespielt hat, hört man ganz gut, was ihr künstlerischer Anspruch ist und was ihre Merkwürdigkeit ist. Vielleicht ist es gut, wenn wir den mal ganz kurz anspielen. We should have been ausgelegt, Claire. Jetzt kommt der tiefste Monster. Ausgelegt, blau. Fräulein, wir should be clear. I'll take you out tonight, so whatever you like. Scheiße, scheiße, be mine, scheiße, be mine. Put on a show tonight, do whatever you like. Scheiße, scheiße, be mine, scheiße, be mine.
Lady Gaga also mit diesem Titel von 2011, Scheiße. Sie ist ja so etwas wie die Schauspielerin unter den Popstars. Frau Ewert, wie ging es Ihnen denn heute Abend? Weiß, so wie Sie es ja wirklich jetzt auch beschrieben haben, also einerseits die Kritikerin mit kritischer Distanz und durchaus wertschätzend, diese ironische Haltung auch und trotzdem natürlich ein großer Abend. Also Sie haben den Superlativ hier eigentlich schon genannt.
Ich habe den Superlativ genannt und ich kann ihn auch nicht wieder zurücknehmen, denn es ist wirklich ein Abend gewesen, der komplett rund ist. Also wir haben eine Künstlerin am Piano gesehen, die das Gespräch zum Publikum aufnimmt, aber auch zu Künstlerinnen und Künstlern, mit denen sie bisher zusammengearbeitet hat, die heute da waren, denen sie dankt dafür, dass sie sie inspiriert haben, dass sie mit ihr Songs geschrieben haben am Anfang ihrer Karriere. Also sie kommt aus so einer, aus einer Art Underground-Szene und hat es geschafft, wirklich nicht nur die große Masse zu begeistern im Pop, sondern ja auch in anderen Genres. Also sie ist als Schauspielerin mal mehr oder weniger erfolgreich gewesen. Sie hat Songs geschrieben für Soundtracks, die teilweise den Oscar bekommen haben. Sie hat dann auch in den letzten Jahren mal Alben gemacht, die nicht besonders erfolgreich waren, also schon auch immer ein bisschen erfolgreich, aber auch immer künstlerisch anspruchsvoll. Es gab eben dieses Jazz-Album mit Tony Bennett, es gab Art Pop, ein Album, was sie hier in Berlin im Berghain vorgestellt hat, lange bevor Rosalía ihren Song Berghain überhaupt nur angedacht hat. Die waren nicht immer 100% erfolgreich, aber doch immer anspruchsvoll und mit dieser ganzen Inszenierung, mit dieser ganzen Bühnenshow, die sie heute wieder gezeigt hat, die sie vor allen Dingen mit ihrem neuen Album, was jetzt in diesem Jahr erschienen ist, Mayhem, wie auch die Tour heißt, die ganze Bühneninszenierung, die sie in zum Beispiel auf dem Coachella schon gezeigt hat, die ist so gut, so kleinteilig, so gut inszeniert, dass sie wirklich meilenweit besser ist als eine Taylor Swift oder als eine Beyoncé. Das muss man leider so sagen, ja.
Die Schwarzmarktpreise sind durch die Decke gegangen für dieses Konzert. Das Publikum war ganz interessiert, natürlich, selbstverständlich, muss man gar nicht groß erwähnen. War das denn jetzt auch so aus dem Häuschen wie Sie auch? Ich meine, das spürt man ja sofort, ob da so ein Funke überspringt.
Es wurde getanzt, auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Es gab beim Ankommen eine längere Schlange an Menschen, die sich Tickets gekauft haben, die sich als nicht echt herausgestellt haben. Und das, muss ich sagen, ist auch in meinem Bekanntenkreis passiert. Es wurden so Fake-Seiten, gab es im Internet, wo Tickets verkauft worden sind. Und da gab es wirklich einige Leute, die auch sich mit dem Internet auskennen, die darauf reingefallen sind. Heute Mittag, wenn man mal auf die Seite geschaut hat, gab es noch vereinzelte Tickets, glaube ich, für 9.000 Euro. Eine Stunde später waren die dann wieder auf 2.000 Euro. Das ist ein großes Problem. Das Ticket auf dem Platz, wo ich saß, hätte 271 Euro gekostet. Das ist eigentlich eine Entwicklung, die so nicht mehr weiter funktioniert, die so nicht mehr weiter funktionieren kann und sollte. Die hat viel zu tun mit der Monopolstellung von einzelnen Ticketanbietern. Das ist mein Kritikpunkt für diesen Abend. Ich weiß nicht, inwieweit die Künstlerin dafür verantwortlich zu machen ist.
Aber künstlerisch ein ganz großer Erfolg, ein Superlativ, so wie Sie es beschrieben haben. Lady Gaga, Ihr Konzert am Abend in Berlin. Mit dabei war auch unsere Kritikerin Laura Ewert. Frau Ewert, vielen Dank. Und jetzt wollen wir noch einen Titel natürlich von ihr hören. Die with a Smile. Der Filmemacher Nuri Musluolu ist 1965 als 14-jähriger Junge mit seinen Eltern nach Westdeutschland gekommen und hat sich hier später den politischen Aktivisten gegen die Militärdiktatur in der Türkei angeschlossen. Sein riesiges Bildarchiv ist heute eine unschätzbare Fundgrube für den politischen Protest der ersten und zweiten Generation türkischer und kurdischer Einwanderer in der alten Bundesrepublik. Seine Arbeiten weisen dabei offenbar deutlich auch auf viele aktuelle Debatten voraus. In Teilen gehört das Werk des Filmemachers inzwischen zur Fotosammlung des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe. Es hat die historische Bedeutung von migrantischen Zeitzeugnissen entdeckt und die eigene Sammlung neben Musluolu um drei weitere bisher kaum bekannte Fotografen erweitert. Früher hießen wir Gastarbeiter, so der Titel der Ausstellung, mit der das Museum nun seine außergewöhnlichen Neuerwerbungen vorstellt. Carsten Probst hat die Ausstellung gesehen. Er ist zugeschaltet. Herr Probst, guten Abend.
Guten Abend.
Was zeichnet denn diese vier Fotografinnen und Fotografen aus?
Ja, zunächst sind es natürlich Amateurfotografinnen und Fotografen, die als Jugendliche oder junge Erwachsene dann aus der Türkei oder auch aus Griechenland in den 60er oder 1970er Jahren nach Westdeutschland gekommen sind. Das heißt, zu fotografieren begonnen haben sie eigentlich erst hier begonnen und, finde ich, teilweise auch wirklich erstaunliche Fähigkeiten entwickelt. Vor allem aber es ist wirklich so eine sozialdokumentarische Fotografie zum Leben in Deutschland, die bisher eigentlich überhaupt gar nicht vorkommt im fotografischen Gedächtnis. Der bekannteste Name unter den Vieren, die jetzt in die Sammlung des MKG in Hamburg aufgenommen werden, ist sicherlich der von Ihnen jetzt schon erwähnte Nuri Musluolu. Also Musluolu hat wirklich ein einzigartiges Bildarchiv hinterlassen und zahlreiche politische Demonstrationen und Aktionen begleitet, sei es zur Friedensbewegung, Protesten gegen die türkische Regierung, aber auch zu Fremdenfeindlichkeit in Deutschland, über den Alltag, aber auch im deutsch-türkischen Zusammenleben. Asimina Paradisa ist aus Griechenland eingewandert und hat lauter Selbstporträts eigentlich angefertigt. Eine ganz andere Art von Werk, mit denen sie ihr Leben hier sozusagen in Deutschland dokumentiert. Und Mulis Kenter wiederum porträtiert türkische Arbeiterinnen und Arbeiter in den Betrieben. Und Mehmet Ünal macht wiederum politisch-satirische Collagen, ja eigentlich zum Thema strukturelle Fremdenfeindlichkeit im deutschen Alltag. Also alles sehr individuelle Positionen mit einem, muss ich sagen, so unmittelbaren Blick auf die Realität des Lebens in Deutschland, der einen, mich als Betrachter zumindest, das sehe ich eigentlich sofort, quasi ohne viele Erklärungen eigentlich trifft.
Wie kamen denn die vier, das sind ja Laien, wie kamen die dazu zu fotografieren?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Bei Asimina Paradisa sind die Bilder ganz offensichtlich private Natur. Die wurden an die Familie daheim geschickt, um quasi zu zeigen, dass es einem hier in der Fremde gut geht. Zugleich aber war das auch irgendwie immer inszeniert, um die Angehörigen auch vielleicht nicht zu beunruhigen sozusagen. Und gerade bei dieser Selbstinszenierung zeigt sich eben eine Verfremdung, die unfreiwillig schon wieder was von Kunstfotografie hat und ja auch den Alltag dokumentiert. Etwa wenn sich Asimina immer so lachend oder scheinbar gut gelaunt durch die Stadt bewegt oder durch verschiedene Situationen. Das verhüllt eigentlich etwas und zeigt durch die Verhüllung aber gleichzeitig eben auch wieder etwas recht deutlich. Sehr schön gemacht eigentlich. Bei Mehmet Ünal und bei Nuri Muslulu sieht man einen künstlerisch-politischen Anspruch. Das ist völlig klar, der aus diesem Selbstbewusstsein als Migranten schon erwachsen ist. Und Mulis Kenter kam als Student nach Nordrhein-Westfalen und hat hier dann in einer studentischen Gruppe für Arbeiterfotografie selbst sich fortgebildet, wie er erzählt.
Die Arbeiterfotografie ist ja eine ältere Bewegung gewesen aus den 20er Jahren und wurde dann in die 60er, 70er Jahre wieder zum Leben gebracht. Das war damals und auch meine Empfindung eine sozialdokumentarische Fotografie. So haben wir erstmal angefangen mit dem gesamten Leben, also nicht nur mit der Industrie oder mit dem Bergbau, sondern auch mit Freizeit, mit Privatleben von den Leuten.
Kente hatte eine besondere Situation, weil er Türkisch und Deutsch sprach, konnte er in dieser Fotogruppe eine Art Brücke zu den türkischen Personen in den Betrieben bilden. Fotografiert wurde da vor allem im Bereich Ahlsdorf bei Aachen, einer Bergbaustadt, aber es gab auch zahlreiche andere Betriebe und Kente gelingen dabei wirklich intensive Porträts von den Arbeiterinnen und Arbeitern an ihren Arbeitsplätzen, aber eben auch aus dem Alltag. Das ist eine echte Entdeckung schon deshalb, weil Kenter mit den anderen aus der Fotografiegruppe damals eigentlich nur im Kollektiv veröffentlicht hat und kaum einmal unter eigenem Namen, also fast sowas wie ein Zufallsfund.
Sie sagen, Herr Probst, das Interessante an den Fotografien sei gerade auch ihr politischer Gehalt. Wie drückt sich denn dieser Gehalt aus?
Naja, bei Nuri Muslulu und Mehmet Ünal ist der politische Gehalt schon ziemlich offensichtlich, weil sie sich ja auch selbst als man kann sagen, politische Fotografen oder auch als Aktivisten in ihrer Zeit verstehen. Das ist interessant, weil es eben so eine genuine Perspektive der Betroffenen auch zeigt. Das sind Werke, die sie auch ohne weiteres, finde ich, auf politischen Kunstausstellungen zeigen könnten. Noch spannender finde ich aber eigentlich den indirekten politischen Gehalt bei Mulis Kenter, weil er mit seinem dokumentarischen Ansatz eben gerade nicht explizit hervortreten wollte.
Wenn ich jetzt sage, wir wollen nicht agitieren, meine ich damit nicht, dass wir nicht politisch fotografieren. Also das sollte doch politisch sein, aber nicht als Agitation, sondern als Dokumentation. Denn wir wussten ganz genau, wenn wir agitieren, dann kommen wir nicht in die Betriebe.
Das heißt, wir kommen nicht in die Betriebe. Die Fotografie musste en passant zeigen, was eigentlich politisch ist. Also die Arbeitsbedingungen, die Akkordarbeit, die Kleidung der Frauen und der Männer, die Geschlechterrollen, der ganze soziale Status, wie der inszeniert war. Das muss man sich dazu denken. Aber wer es weiß, der sieht es auch. Das gibt diesem Porträtierten zugleich eine sehr große Würde, finde ich.
Die Fotos, die sind ja erkennbar historische Zeitzeugnisse, analoge Schwarz-Weiß-Bilder aus den 70er Jahren. Worin sehen Sie denn jetzt den Bezug zur Gegenwart, Herr Probst?
Ja, ich habe Mulis Kenter gefragt, wie er seither eigentlich die Veränderungen unter den verschiedenen Generationen von Migrantinnen in Deutschland wahrgenommen hat. Und Sie spüren auch an den Bildern, dass sich viele Debatten von damals natürlich heute fast genauso scharf nachzeichnen und fortsetzen lassen. Und dazu sagt Mulis Kenter.
Und wenn Sie diese Fotos ansehen, dann sehen Sie auch eine Veränderung in dieser Gesellschaft. Da sieht man schon, das ist eine Integration in diesem Fall, was man in den Fotos sieht. Aber ich finde das in der vierten Generation schon komisch, dass noch viele von diesen Leuten schon Deutsche sind und ihre eigenen Herkunftsländer nicht kennen, dass sie heute immer noch so in dieser Form kategorisiert werden. Da sage ich, äußerlich hat sich was geändert, aber in der Gesellschaft offensichtlich doch noch nicht.
Ja, unausweichlich sind wir auf Begriffe wie Stadtbild und so weiter gekommen. Und tatsächlich meinte dann Mulis Kent, auf dem Weg zu unserem Gespräch sei ihm eigentlich auch die Idee gekommen, mal eine Serie zum Stadtbild in Deutschland zu machen.
Früher hießen wir Gastarbeiter. Fotografien türkischer KünstlerInnen in Deutschland. Zu sehen in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe bis Mitte Mai. Vielen Dank, Carsten Probst.
Gerne.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons, heute von Gregor Sander.
Der Rapper Haftbefehl ist durch die gnadenlose Darstellung seines Lebens in einer Netflix-Doku plötzlich in aller Munde und nun auch in der Süddeutschen Zeitung. Wobei Alexander Estis betont, spätestens seit Russisch Roulette 2015 himmeln ihn die Feuilletons an, also wir. Die Stuttgarter Zeitung attestierte seinerzeit sogar, Haftbefehls Rap sei ein wichtiger Diskursbeitrag zur Wandlungsfähigkeit der deutschen Sprache. Der Stadtschulsprecher von Offenbach, Haftbefehls Heimatstadt, forderte nun sogar, die Reime des Rappers zum Unterrichtsstoff zu machen, doch laut SZ klingen die eben so. Ich guck dich an und muss mich fremdschämen. Ja, es stimmt, Geld ändert Menschen. Du warst ein Brother from another mother, Family. Komm mir nicht mit Handshake, geh, lutsch die Schwänze. Daher reagierte das hessische Bildungsministerium mit den erwartbaren Worten: Weder die Texte des Rappers noch sein kontroverses Auftreten in der Öffentlichkeit stehen im Einklang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag, den die Schulen erfüllen. Die SZ sucht nun für die enttäuschten Schüler Battle Rap in der Literaturgeschichte und findet etwa diese Worte des römischen Dichters Catull. Prächtig passt ihr zusammen, Hurenböcke, du Marmura und du, o Cäsar, Lustmolch. Im Mittelalter teilte dann Walter von der Vogelweide so aus: Walter wird euch immer voraus sein, wie der Weizen der Spreu. Singt ihr eins, so singt er drei. Das gleicht sich wie Arsch und Mond. Und falls das alles dem Offenbacher Stadtschulsprecher nicht reicht, zitiert der SZ-Autor auch noch den Beef, den Schopenhauer mit einem seiner Denkerkollegen hatte. Hegel ist ein plumper Scharlatan und seine Lehre eine philosophische Scharlatanerie. Der Grundgedanke seiner Afterweisheit war eine philosophische Hanswurstiade. Dass aber auch heutige Schriftsteller auf dicke Hose machen können, weiß Gerrit Bartels im Berliner Tagesspiegel. Bescheidenheit, ob nun aufrichtige oder falsche, gehörte vermutlich noch nie zu den Charaktereigenschaften des Schriftstellers Frank Schätzing. Der Autor des Welterfolges Der Schwarm hat nun ein Buch über einen der größten Popstars der Welt verfasst, aber eben nicht nur, denn im Untertitel von Spaceboy heißt es: Über David Bowie, über mich. Diese etwas großkotzige Gleichsetzung möbelt der in Köln geborene Schätzing dann noch dadurch auf, dass er eben kein zweiter David Bowie werden wollte, wo ich alle Möglichkeiten hatte, der erste Frank Schätzing zu sein. Trotzdem fühlte eine große Nähe und behauptet, David Bowie würde sich in mir erkennen. Der Tagesspiegel-Kritiker stellt dazu nüchtern fest, David Bowie ist ein anderes Kaliber. Aber Schätzing bekommt durchaus auch Credits von Bartels. Seine Angeberei, sein unbedingtes Beharren auf eine Seelenverwandtschaft hat, so offen sie hier zur Schau gestellt wird, auch etwas sympathisch Entwaffnendes. Wem die ganze Angeberei, die Schimpfwörter und der Beef bis hierher zu viel waren, dem sei die Frankfurter Allgemeine Zeitung empfohlen, denn hier hat Andreas Kilb in einer Ausstellung des Potsdamer Museums Barberini ein Thema entdeckt, auf das sich alle einigen könnten, ohne dass es weh tut: das Einhorn. Es ist da und nicht da, also ein ideales Thema für die Kunst, betont der FAZ-Kritiker und erklärt das so. Das Einhorn ist ein Meisterstück der kollektiven Fantasie. Jeder weiß, wie es aussieht, obwohl es keiner je gesehen hat. Filme, Firmen, Fernsehserien, sogar Kaffee-Mix-Getränke schmücken sich mit seinem Namen. Nur die Natur weiß nichts von ihm. Die Ausstellung in Potsdam zeige den Weg des Fabelwesens durch die Jahrtausende. Werke von Cobin und Marguerite bis zu Rebecca Horn sind zu bestaunen und ein beglückter Andreas Kilb ist sich am Ende sicher, das Tier, das es nicht gibt, hat seine besten Tage noch vor sich. Was Haftbefehl vermutlich so ausdrücken würde: Diepe Message in die Fresse, Diggi. Enjoy.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.